Grüß euch miteinander. Ich begrüsse euch zu unserem ersten Podcast von WPC im 2026. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ihr geniesst den schönen Winter, den wir wieder mal haben. Endlich wieder ein Winter, wo wir ein bisschen heizen müssen und nicht nur auf das Kühlen warten. Wir sind heute zu dritten hoch. Wir haben neben mir den Christoph Schmutz von WPC, wie ihr nicht kennt. Und wir haben als Special Guest immer den Toni Maybach da von der Firma CTA.
Ja, grüß euch miteinander.
Der Toni ist ein langjähriger Spezialist, was Wärmepumpen angeht. Hat sehr viel Erfahrung mit Wärmepumpen. Und seit ein paar Jahren, gell? Ich weiß gar nicht, wie lange machst du das mit?
Das ist seit 2012, habe ich Weiterbildung gemacht auf Photovoltaik. Und von dem an habe ich ein bisschen Feuer gefangen. Respektive, es hat mich auch interessiert, das Thema dort. Ich habe gefunden, das macht Sinn, dass Strom möglichst zu nutzen, über die Wärme natürlich, für Heizung und Warmwasser. Und seither hat mich das begeistert und interessiere mich darum, bin ich heute so ein bisschen auf dem Stand, wo ich heute bin, auch mit dem nötigen Interesse, das hat es einfach ein bisschen gebraucht. Genau.
Gut. Also ihr seht, ein wahrer Spezialist für Photovoltaik, also einer, der den ganzen Tag mit dem Thema Kombination von Photovoltaik mit Wärmepumpen zu tun hat, der sicher viel mehr weiss, als wir zwei zusammenkriegen. Wir sind nur die, so, die gegen irgendetwas behaupten, und der Toni weiss es. Das ist der Unterschied.
Genau. Was sagst du zum Thema Energieoptimierung? Was kommt dir einfach so gerade in Sinn?
Bei der Energieoptimierung kommt mir eigentlich folgendes in Sinn. Das heisst, die Produktion vom Solarstrom, vom Dach, möglichst mit den Verbrauchern zusammen abstimmen. Das heisst, möglichst zeitgleich natürlich. Wenn die Produktion vor Sonne kommt, dass ich möglichst die Verbraucher auch direkt einschalten kann und nicht irgendwie nachts, so wie es früher war, mit den Niedertarifen. Früher hat das keine Rolle gespielt, da hat man einfach im Niedertarif einfach geheizt, mit der Nacht eine genaue Schaltung und so weiter für eine Hygiene, und hat man das einfach optimiert. Aber wenn ich aber Leute über das Thema Optimieren rede, rede ich immer die nur über Eigenverbrauchs Optimierung, das heisst Maximieren vom Solarstrom, möglichst viel verbrauchen, möglichst nichts zurückspeisen in dem Sinn. Natürlich, eigentlich reden wir ja über eine Reduzierung vom Netzbezug, und ich rede bei Optimierung auch immer über die Wärmepumpenoptimierung. Weil grundsätzlich ist jede Wärmepumpe die beste, die möglichst tiefe Temperaturen hat. Die Schwierigkeit ist dort natürlich ein bisschen, dass die Wärmepumpenbranche ist effizienzorientiert getrieben. Das heisst, über die Gesetzgebung, über die technologische Entwicklung hat man natürlich jahrelang jetzt Effizienz, tiefe Temperaturen. Jetzt kommt die Anforderung von Sonnenenergie, das heisst, Temperaturen erhöhen, möglichst heiß machen Temperaturen im Warmwasser und Heizung. Und das ist natürlich ein bisschen gegen die Effizienzanstrengungen von der Wärmepumpenbranche. Und das beißt sich natürlich manchmal ein bisschen, oder? Das heißt, es sind komplett zwei andere Interessen. Darum gibt es so viele Reibungspunkte natürlich zwischen der Solar- und der Heizungsbranche dort. Die Wärmepumpenoptimierung ist schon für mich Laufzeiten, Starts, Effizienz, Lebensdauer, Verschleiß reduzieren.
Genau. Was braucht es denn da dazu, René, für dass man das Ganze kann super machen kann? Also man hat jetzt Photovoltaik gehört, Wechselrichter, Wärmepumpen, was braucht es noch, für dass man hier wirklich eine saubere Optimierung herbringt?
Gut, ich sehe vorab auch ein anderes Problem. Oder? Wir haben die Wärmepumpenszene, wie wir jetzt da. Wir schauen die Wärmepumpen an, was können wir aus der herausholen? Thema Optimierung, wie läuft die möglichst gut? Wie bringen wir die in eine möglichst lange Laufzeit pro Einschaltung und so weiter? Das sind auch so die Themen. Nein, auf der anderen Seite haben wir PV-Szene, also Photovoltaik-Szene, mit so ein bisschen elektrischen Seite in dem Sinn von Wärmepumpen, und die haben ihre Optik ganz anders. Die haben eigentlich den Anspruch, möglichst viel Pfuss zu produzieren, und der Pfuss, wenn es ihn nicht selber braucht, schauen, dass es noch mehr Pfuss braucht und am liebsten gar keinen einspeisen.
Und also sie wollen eigentlich am liebsten verbrennen?
Sie oder? Wollen in dem Sinn ein bisschen verbrennen. Also man hat immer gerne sofort volle Elektroeinsätze einschalten. Und die Wärmepumpe, habe ich manchmal das Gefühl, ist für sie fast ein bisschen ein Hindernis.
Das kann ich so bestätigen. Der Eigenverbrauch maximieren ist ein sehr grosses Schlagwort, das gebraucht wird in der Branche natürlich. Ist auch ein wichtiger Punkt, selber verbrauchen. Aber es kann natürlich auch ein bisschen zur Kostenfalle werden für Hausbesitzer. Weil oft ist es so, dass man zum Beispiel Elektroboiler hat. Ein Kunde hat seit Jahren einen schönen alten Elektroboiler. Der ist noch gut zu Weg. Man tut den ersetzen durch eine Wärmepumpe mit kombiniert für die Effizienz hochzuhalten. Das heisst, das ist ja so im Gesetz so vorgeschrieben, dass ich das Warmwasser mit der Effizienz von Wärmepumpe mitnehme. Das heisst, der Fehler ist ja so, dass ich den Elektroboiler eigentlich saniere. Der Kunde investiert in eine neue Warmwasseraufbereitung. Und im Anschluss, wenn ich alles installiert habe, schalte ich dann wieder Elektroeinsatz einschalten. Das heisst eigentlich gar nicht die Wärmepumpe. Also zuerst investiere ich in Effizienz investieren und dann investiere ich wieder zurück zu dem, was ich vorher schon hatte. Das ist so ein bisschen der falsche Weg aus meiner Sicht.
Aber Toni, da kommt doch das Argument nach, ja, wenn ich den Strom einspeise, dann bekomme ich sowieso nichts dafür.
Das ist sehr ein häufiges Argument, das natürlich gebracht wird, weil die Leute haben das Gefühl, ein hoher Eigenverbrauchsanteil ist eine gute wirtschaftliche Anlage. Und das ist natürlich nicht so, weil die Wärmepumpe ist zwischen 3 und 5 Mal besser natürlich in der Effizienz. Das hat auch die Hochschule Ostschweiz und das Institut für Solarindustrie in Zusammenarbeit mit der Energieschweiz so untersucht. Das ist auch bewiesen und gemessen worden. Das wäre das Verhältnis zwischen dem Netztarif, den er hat, und dem Einspeisen-Rückliefertarif, wenn das Verhältnis nicht mehr als 5-fachen ist, rechnet sich das nicht in den Elektroeinsatz.
Mhm.
Natürlich ist es gut, wenn ich für den Elektroeinsatz die höheren Temperaturen bediene, wenn das die Wärmepumpe nicht schafft, die Legionellenschaltung. Das heisst, als zweiter Wärmeerzeuger ist der Elektroeinsatz sicher sinnvoll, aber einfach gezielt und als zweiter Wärmeerzeuger und nicht als Hauptzeuger. Das heisst, ich sollte natürlich schauen, dass sie den Elektroeinsatz nicht die Wärmepumpe konkurrenzieren, sondern ergänzen am richtigen Ort.
Gibt es denn nicht noch ein anderes Argument? Wir haben doch noch das Netz, oder wo ja im Sommer mit den Photovoltaikerträgen das Limit kommt oder sogar über das Limit raus. Wir können ja den Strom bringen wir ja gar nicht mehr fort im Netz. Das hat da speziell Deutschland das Problem, die werden ihren Fuß nicht los und verkaufen den zu negativen, also verkaufen kann man dem nicht mehr sagen, verkaufen den zu negativen Preisen zum Teil ins Ausland. Also wenn wir doch jetzt den Strom nicht ins Netz geben, sondern eben selber brauchen, also sprich verrösten mit einem Elektroeinsatz, dann helfen wir eigentlich im Netz eine gewisse Stabilisierung zu haben. Wäre das ein Argument, das für dich gilt?
Aus Netzsicht sicher, ja. Wenn ich natürlich Überschuss habe, entweder ich es verbraten oder abregeln. Später schlecht eigentlich, ja. Das hat ja jetzt auch geändert. Seit dem 1. Jänner 2026 ist eine sogenannte Einspeiseregulierung von 70%. Das heisst einfach alle neuen installierten Anlagen werden abgeregelt. Bei 70% ist so eine Pflicht. Und bei bestehenden Anlagen, wenn der Wechselrichter ersetzt wird, muss der neue Wechselrichter gedrosselt werden.
Also generell drosselt oder nur auf Anforderung?
Ja, es gibt 2 Arten, eine fixe Drosselung oder eine dynamische Drosselung von der Anlage. Das kann man dann auswählen noch. Da gibt es verschiedene Varianten, die man wählen kann. Die Leute, die das natürlich ein bisschen wissen oder auf dem Radar haben, schauen natürlich, dass ich dem genau, wenn ich Überschuss habe, natürlich meine Verbraucher genau dem ansteuern, wie ich Warmwasser mache. Oder auch das Elektroauto oder Batterien. Und da habe ich den Verlust auch nicht. Es bedingt einfach, dass ich die einzelnen Komponenten gut miteinander abstimme. In dem Sinne, dass es ja auch das macht, was das Ziel war in diesem Sinne, genau.
Also sind wir jetzt bei der Ansteuerung, oder? Wenn ich jetzt einen Kunden habe und der stellt sich so vor, er bekommt jetzt eine Wärmepumpe, nicht mehr eine Ölheizung von mir aus, eine Elektroboiler, jetzt bekommt er eine Wärmepumpe. Und er hat schon ein Photovoltaik auf dem Dach. Oder es ist mindestens die Absicht, die zu machen. Dann stellt er sich vor, dass er, wenn Strom kommt vom Dach, dass sofort die Wärmepumpe läuft und der Strom alle braucht und man Warmwasser macht, wunderbar, und am Schluss kommen noch 5 Liberungen raus, weil es so wahnsinnig rentiert. Ist das eine realistische Einschätzung, dass man mit der Wärmepumpe, ich rede jetzt mal vom Sommer, wir reden nicht vom Winter, weil im Winter haben wir den Strom sowieso nicht völlig. Aber im Sommer, was machen wir mit dem Solarstrom, wenn wir die Wärmepumpe ansteuern können?
Die Frage kommt natürlich oft, eben, dass der Sommer ist eigentlich auch eine sehr komfortable Situation, das heisst, ich kann schon eine ganz einfache Zeitsteuerung machen, wo ich das Warmwasser durch den Tag machen kann, vor allem bei der Luftwasser. Sie ist schon effizienter dort natürlich. Was einfach bei so Projekten ist, wenn das jemand jetzt will, eben die Kombination ist so, dass oft erst Anfragen kommen, wenn jetzt jemand eine bestehende Wärmepumpe hat und jetzt hat jemand eine Solaranlage dazu, dass erst ehrlich die Planung anfängt, wenn der Monteur schon im Keller steht. Das heisst, oft wird zu viel versprochen, falsche Erwartungen geweckt, zu wenig geschaut, was ist vorhanden, welche Einstellungen, wer schaltet wo was, welche Temperaturen. Das heisst, es wird einfach tendenziell ändert spät geplant in dem Sinn. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit in dem Ganzen. Dort. Das heisst, es braucht einfach so ein bisschen, ich sage aber, so ein bisschen Systemplaner, Systemintegrator oder der Kümmer oder einer, der ein bisschen der Lead hat in diesen Projekten. Das ist ganz wichtig, dass einfach einer ist, der das würde machen dort, oder? Das ist ja so ein bisschen die Hauptherausforderung in diesem ganzen Zusammenspiel. Weil es gibt auch Leute, die für 90.000 Franken die Erdsondenwärmepumpe im Keller nieder, oben 50 kW Peak PV-Anlage und er läuft einfach 3-4 Mal der Elektroeinsatz in der Nacht an. Das heisst, er hat echt 2-mal verloren, der Kunde. Die schlechteste Effizienz und noch nicht Netzbezug, trotz vollem Dach. Das ist eine Schwierigkeit. Das heisst, vorher planen, ausführen und nach der Inbetriebnahme auch Kontrolle. Das ist das, was oft eben ein bisschen zu wenig gemacht wird. Und das ist eigentlich ganz wichtig. Da wird ja alle ermuntern, dass man das so macht. Und einfach nach der Inbetriebnahme drauf schaut, tut das überhaupt. Da rede ich eigentlich nicht einmal von noch mehr zu rausholen und noch zu letzten rauskutzeln, sondern einfach wirklich mal grob, dass es stimmt, oder? Dass so grobe Fehler nicht entstehen.
Ich bin jetzt ein bisschen böse, oder? Wenn du vom Kümmer redest, erwartet man ja eigentlich per se, dass das eine ist, was rauskommt. Haben wir denn genug von denen?
Nein, das ist die Schwierigkeit. Das ist die Elektro-, die Solar-, die Heizungsbranche, die Wärmepumpen, Hersteller, Lieferanten. Wir müssen schon froh sein, wenn man natürlich genug Leute hat für ihr eigenes Gewerk, oder? Und jetzt sollte man noch übergreifend noch andere Fähigkeiten haben und Kenntnisse haben. Das ist die Schwierigkeit. Oft ist es so, dass es so finanziell halt nie geplant ist. Das ist natürlich klar, wenn man kein Geld bekommt, ist gleich welche Firma in dem Sinn, welches Gewerk in dem Sinn, ist man natürlich auch nicht interessiert, dem noch nachzugehen dort. Ist aber so, wenn man Kunden manchmal ein bisschen nachfragt, sagen sie, ja, ich werde das schon optimiert haben und ich wäre auch bereit, etwas zu investieren. Aber meistens ist es dann eher erst im Nachgang. Man muss sich vorher ein bisschen abfragen dort, wenn jemand das Bedürfnis hat, dass man sagt, ja, ich kann das kombinieren. Oder man kann auch manchmal Sachen sagen, das würde ich jetzt gar nicht machen. Das lohnt sich gar nicht, weil es ist nicht so, dass jedes Energiemanagementsystem auch Sinn macht. Es ist nicht per se einfach immer nur, sag ich, ein Kästchen einstecken, das grün leuchtet und dann hat man es erledigt. Und das macht es alles von selber, das hat man natürlich am liebsten, aber so einfach ist es nicht. Es braucht einfach nur noch ein bisschen mehr Engagement und Einstellungen vom ganzen System, dass es dann auch gut kommt.
Also ich sehe einfach in der Praxis, wenn wir einen Energiemanager haben, oder, dann haben wir ja vielfach das Thema, man sollte jetzt den mit der Wärmepumpe verbinden. Man sollte jetzt die zwei zusammen kommunizieren. Also jetzt ist ein bisschen die Frage, was haben wir für eine Wärmepumpe? Erstens. Zweitens, was haben wir für eine Hydraulik? Wie viel Volumen haben wir? Also wie viel Speichervolumen, Wasservolumen ist im Spiel? Ist das überhaupt sinnvoll, dass man überhaupt irgendetwas dran regelt? Und was ich halt einfach sehe, ist, dass vielfach das Ganze nur so pseudo geht. Also es geht so ein bisschen bis zu einem gewissen Punkt, wo irgendwelche Parameter zusammenkommen, wo es dann bleibt hängen. Und dann haben wir irgendeine Störung oder wir haben einen Effekt, den wir überhaupt nicht wollen. Und dann rennt man wieder her und dann ist zufällig das Problem fort, weil es irgendwie gesettet hat. Und dann, einen Tag später, ist es wieder da und dann geht man wieder. Das ist noch so ein bisschen, oder man hat das Gefühl, man hat keinen Standard, wo man sich mal darauf geeinigt hat, wie die Wärmepumpen und die Energiemanager zusammen kommunizieren. Und darum macht jeder so ein bisschen, was er gerade so gut findet.
Die Schwierigkeit ist ja ein bisschen dort, wenn man ja das Ganze mal installiert hat, es kommt ja vielfach nicht alles zusammen, oder? Das, zum Teil ist eine PV-Anlage vorhanden oder ist eine Wärmepumpe vorhanden, und dann das nächste kommt und dann baut man einfach etwas drauf, wie du vorhin gesagt hast. Wer schaut denn dann zu dem Ganzen? Also was ist denn in 5, in 10 Jahren, wenn man dort, wenn die Leute zum Teil nicht mehr hier sind? Also,
die Leute sind dann Toni an.
Danke. Das ist natürlich so. Früher hat man so, ich hatte eine Heizung, Elektro, Solar, alles war drin, keine Schnittstellen, keine Reibungen, keine Abhängigkeit. Das ist natürlich das Leben viel einfacher gewesen. Also man hätte sich da nicht mehr können, man hatte das Standardschema gehabt. Und jetzt ist alles verbunden. Die Schwierigkeit ist natürlich für einen Kunden, wem rufe ich denn an?
Ja, oder genau.
Wo ist das Problem? Ist es bei denen, im Energiemanager, ist es bei der Wärmepumpe, ist es bei der Heiziger oder der Elektriker, ist es Vertragsfehler? Viele Firmen, viele Personen. Und dann ist die Schätzung ist dann auch von den Kunden, ja, wem muss jetzt, ja, für welches Problem, wem anrufen. Das macht es natürlich auch ein bisschen komplexer dort. Also, darum ist es gut, dass die Partner, die entweder ist eine Firma, die alles miteinander macht, oder wenn man verschiedene Partner hat, dass man sich einfach auf verlässliche Partner setzt, die das zusammen gut kommunizieren gegenüber dem Kunden, dass es dann auch eine gute Gesamtlösung gibt, dass man auch unterstützen kann. Das mit dem Koppeln, was du gesehen hast, ist so, das gibt natürlich zum Teil auch Fehler oder Störungen, hat aber auch sehr viele Vorteile. Durch das Koppeln habe ich natürlich mal plötzlich Informationen auf dem Energiemanagementsystem mit Temperatur. Ich sehe es mal plötzlich mitten in der Nacht, oh, warum ist jetzt da 60 Grad im Boiler innen? Und dann, ah, warum ist die Wärmepumpe, schafft ihr das gar nicht? Ja, es könnte ein Elektroeinsatz sein und so entdeckt man natürlich Fehler. Und auch bei der Wärmepumpe selber, durch die Visualisierung, sehe ich natürlich sehr schön, wie viel Start sie, wann läuft sie. Und ich könnte natürlich dort eine sehr gute Betriebsoptimierung für wieder bei diesem Thema sein, machen dort. Aber es muss jemand machen. Es passiert nicht von selber. Das ist ja so. Also ich sehe dort natürlich, ich bin ein Fan von Photovoltaik und sehe das Energiemanagement als riesige Chance für die Wärmepumpenbranche, unsere Produkte effizienter und besser zu machen dort. Oder so. Nicht.
Also ich unterschreibe das alles zusammen 100%, was du sagst. Oder? Ich habe ja daheim bei mir selber eine Photovoltaikanlage, ich habe eine Wärmepumpe mit Erdsonde, ich habe einen Speicher nachher gerüstet, ich habe eine Batterie nachher gerüstet. Das ist eigentlich das volle Programm daheim, was man so haben kann. Und zwar eigentlich auch aus dem Grund, dass ich schauen kann, was da überhaupt passiert. Ich tue die Wärmepumpe ansteuern und so weiter. Also ich bin sicher, das bringt es. Das bringt am Schluss schon eine Optimierung. Aber ich stelle auch fest, ich muss auch ein bisschen dafür etwas machen. Also ich muss auch ein bisschen schauen, ich muss ein bisschen hinterfragen, ist das gut, was da passiert? Wann schaltet das Ding ein? Kann das überhaupt sein, dass die dann einen Befehl bekommen von Solaranlage? Oder hat die einfach irgendetwas gemacht? Oder? Das könnte ja auch noch sein, dass in so einer Art ein Eigenleben entsteht. Und das muss man ein bisschen pflegen und man muss sich ein bisschen mit dem ganzen Thema beschäftigen. Und da will niemandem zu nachtreten, aber der Durchschnittskunde macht das nicht. Oder selten. Und die Frage ist einfach für mich, ging ein bisschen System keep it simple als Grundsatz, also möglichst einfach bleiben. Und zum Beispiel, ich könnte ja jetzt auch sagen, dass gegenüber dem, was du sagst, ja, wir machen einfach die Warmwasserladung über den Mittag. Und wenn dann die Sonne scheint, dann ist ja alles gut. Und dann haben wir Solarstrom gebraucht und fertig.
Das ist ja so. Manchmal ist auch die Einfachheit gut. Und der Energiemanager macht ja auch nur Sinn, wenn ich mehrere Verbraucher habe, die ich sinnvoll kombinieren kann miteinander. Mhm. Einfach nur etwas sicher tun.
Zum Beispiel das Auto.
Ja, das Auto, Batterie, ich kann natürlich Abhängigkeiten machen in dem Sinn. Dann macht das Sinn, aber nicht in jedem Fall.
Ja.
Oder wenn man es einbaut, ist ja so, das habe ich letzte Woche gehabt, jemand hat Solarmanager einbauen. Die Wärmepumpe ist nicht eingebunden, das ist 5 Minuten gegangen, hat man die eingebunden, wunderbar, hat die Temperatur gesehen, hat man festgestellt, ich habe keine genaue Schaltung, die Kunden hat gemeint, seit 2 Jahren sei eine genaue Schaltung, die gar nie Stand gefunden hat, falsch gemessen worden. Und das ist natürlich gut. Das Zehnte ist immer, durch ein Energiemanagementsystem installieren, nur zum Regeln steuern oder als Information für die Anlage zu visualisieren. Und weg weiss ich jahrelang nicht, läuft jetzt die Anlage gut oder nicht. Das weiss ich gar nicht. Ich sehe es nicht, wenn ich durch so drauf habe. Und das ist oft für mich einfach nur ein sehr wertvolles Informationstool, und nicht eigentlich das Optimierungspotenzial.
Also ich sehe auch dort den grössten Wert, oder? Dass man eigentlich die Anlage ein bisschen überhaupt überwachen kann, was man sonst ja per se nicht einfach kann. Man hat auf dem Wärmepumpenregler hat man Betriebsstunden und Anzahl Starts, das ist alles wunderbar. Und man sieht auf einem Thermometer, was für eine Temperatur läuft oder wie warm ein Boiler ist, das ist alles gut, aber ich habe überhaupt keinen Überblick, was die 24 Stunden gemacht hat. Oder ich weiß auch nicht, was sie über ein Jahr zum Beispiel gemacht hat. Und wenn ich natürlich einen Energiemanager eingebunden habe und der das macht, was ich erwarte, dann sehen wir genau das. Was passiert genau? Oder? Wann kommen Elektroeinsätze? Wann kommt die Wärmepumpe? Was haben wir für eine Abdeckung, einen Eigenverbrauch? Und so weiter und so fort.
Wie mache ich dir als Installateur, wenn ihr eine Wärmepumpe installiert und ihr wisst, es gibt eine Photovoltaikanlage, dort ist ein Elektriker, und eine andere Solarfirma und dort ein Energiemanagementsystem. Ist eigentlich auch noch schade, dass ihr als Heizungsinstallateur gar nicht auf die PV-Anlage drauf seht. Das ist eine Schwierigkeit. Wir haben gar keinen Zugriff. Das heisst, für euch, für euer Gewerk eigentlich können zu monitoren, zu überwachen, wäre es eigentlich auch noch cool, wenn ihr das könntet überwachen. Der Zugriff ist aber gar nicht möglich. Da könnte man zum Teil auch weitergeben natürlich. Der Kunde kann das, wenn er einverstanden ist, auch das teilen dort. Und das müssen wir fast machen, dass wir sagen, wenn man schon PV-Anlage laufen, sonst hat die zwar ein super cooles Monitoring-System, der Kunde hat eine App, hat eine schöne App, wo er aber irgendwie drauf schaut, mit blauen, gelben und grünen Kurven, da denkt, jawohl, aber ich verstehe das gar nicht, dann wäre es ja eigentlich noch ganz schlau, wenn die Installateure eigentlich auf die Anlage könnte ich drauf schauen, ja. Und somit eigentlich sagen, hey, wie läuft unsere Anlage? Dann müssen wir nie auf die Anlage schauen, ich sage online, wie sie läuft. Das wäre ja eigentlich ein extrem hoher Mehrwert, den ihr als Installatoren könntet den Kunden bieten.
Das ist sicher so, ja. Das ist einfach vorweg mal ein Zeitproblem. Also wir können ja nicht, wir haben jetzt, als EPC haben wir irgendetwas gegen 1500 Wärmepumpen installiert heute. Und wenn wir die alle anschauen, jeden Morgen, dann kämen wir ja nie nachher. Das heisst, wir müssten ja aus dem ein Geschäftsmodell machen. Das ist aber eine andere Frage, das ist mir klar. Aber das ist schon so, wir bekommen ja die Zugänge vom Kunden selten bis nie. Es gibt einzelne Fälle, wo wir das haben. Eigentlich der Standard ist es überhaupt nicht. Wir sehen einfach, wenn eine Störung ist, vielleicht. Oder vielleicht sehen wir auch nicht mal das.
Ja, wir müssen nicht jahrelang drauf schauen, aber so in der ersten Stadtphase zum Beispiel, genau, da wäre es natürlich noch wertvoll. Dort, ja. Oder? Klar, es gibt natürlich auch Systeme, das wird jetzt da zum Teil wieder vorgestellt, KI natürlich. Es gibt natürlich auch Software, die zukünftig sagen, es muss nicht innen durch und drauf schauen, sondern anhand mit künstlicher Intelligenz, die natürlich mal plötzlich Abweichungen kann feststellen kann, wo einfach nur noch konzentriert die Anlagen meldet, die vielleicht Abweichungen haben dort. Oder? Das sieht auch in die Richtung, wie es laufen dort. Noch nicht manchem Jahr war Energiemanagement aufwendig und teuer gewesen. Und heute gibt es natürlich standardisierte Produkte, die etwas können, aber vielleicht noch nicht alles können.
Ja, jetzt gerade KI, da sehe ich durchaus grosse Chancen, dass man dort einerseits das Monitoring natürlich in den Griff bekommt. Also eigentlich, ohne dass jetzt auch morgen macht, jemand die Anlage anschauen, dass man irgendwo einen Report bekommt. Und auch Empfehlungen bekommt. Und ich denke, da wird sich in den nächsten paar Jahren viel tun. Oder heute haben wir das nicht pfannenfertig. Aber das wäre vielleicht noch eine Idee für irgendeinen cleveren Programmierer, der eine Diplomarbeit schreiben muss. Das wäre noch so ein Tool, das man entwickeln
könnte. KI finde ich selber gut. Auch am richtigen Ort gesetzt hilfreich. Was natürlich auch immer so ist, so bei Automatisierungen und KI und alles künstliche Luft, alles selber, ist natürlich mal blöd, dass man gehört, man muss ja gar nicht mehr drauf schauen. KI regelt es ja dann, oder? Das heisst, man muss nicht mehr selber denken, selber handeln. Es gibt so Kunden, die manchmal sagen, ja, warum kann man jetzt nicht aus der Ferne nur die Wärmepumpe, den Service mit einem Software-Update machen und dann ist alles erledigt. Manchmal gibt es so Sachen, wo halt der Techniker mit Erfahrung, mit Gespür vor Ort muss hören muss, wie es tönt, wie es aussieht, wie ist die Hydraulik, wie sind die Rahmenbedingungen dort. So. Das heißt, KI ist dann manchmal fast wie ein Autofahrassistent. Da muss ich gar nicht mehr so aufpassen. Das System hilft mir, ich muss mich nur darum kümmern dort. So die Erfahrung und die Routine der Fachleute für eine Anlage ist halt dann manchmal unersetzbar, auch mit einer KI. Die anderen Worte KI würde ich am Anfang noch nicht so trauen in dem Sinne. Mal schauen, stimmt das überhaupt, das KI? Und wenn man natürlich eine Technik hinten anhängt bei KI, könnte die vielleicht auch nicht das machen, was der Fachmann vielleicht würde machen.
Also im Sinne vom 25. Dezember, Störung, Heizung funktioniert nicht, KI anrufen, komm machen, flicken, wäre ja schon schön.
Ja. Also warten wir auch noch ein bisschen drauf. Aber ich werde noch schnell etwas anderes noch anschauen. Und zwar die Wärmepumpe selber. Oder? Was ist passiert jetzt, wenn wir... Agnodie ist jetzt isoliert. Die hat keine Verbindung mit der Photovoltaik. Da ist es klar, da haben wir das einigermaßen gut im Griff, dass die vernünftige Laufzeiten erreicht, dass die dann einschaltet, was Sinn macht und was es braucht und nicht, was es nicht braucht. Und jetzt haben wir plötzlich ein externes Element. Jetzt haben wir ein Energiemanager, der drin fummeln kann, der irgendwelche Sollwerte verstellen kann, der Anforderungen schicken und so weiter. Oder? Was passiert mit der Wärmepumpe in diesem Moment? Oder was könnte passieren, was man nicht will?
Passieren könnte, dass er oft so, dass wenn der Energiemanager eine Wärmepumpe ein Signal gibt, höher heizen, dass zu wenig Platz für die Energie da ist. Das heisst, eigentlich will die Wärmepumpe gar nicht heizen, weil es warm genug ist, würde eigentlich abstellen. Der Energiemanager sagt aber, nein, ich habe genug Überschuss, bitte tu höher heizen. Das Warmwasser und die Heizung. Und es ist so, dass der, wenn natürlich sämtliche Einzelraumregulierung bei Bodenheizung oder Radiatoren oder auch Mischventil einfach zu sind oder fast zu sind, ist natürlich so, dass die Wärmeabnahme nicht gewährleistet ist. Und ich kann nie nachher mit der Energie. Und dann stellt die zu? Weil die natürlich eine Sensorraumregulierung tut über die Raumtemperatur. Die tut nur über die Raumtemperatur abstellen. Das heisst, wenn ich zum Beispiel einen Neubau, viel Glasanteil, oben kommt die Sonne rein, Ventil zu, Der Photovoltaik-Manager sagt natürlich, jawohl, du bitte höher heizen, weil jetzt habe ich genug Strom. Du dann natürlich gegen die Energieleistung, die kommt, vor Wärmepumpe gegen geschlossene Ventil drücken. Und somit stellt sie dann ab. Das heisst,
wenn ich... Im schlimmsten Fall sogar mit einer Hochdruckstörung,
oder? Hochdruckstörung, ja. Das heisst, das ist... Sagen, bei uns ist es aber so ein bisschen eine gute Störung. Das heisst, die Pumpe wäre eigentlich alles in der Ordnung. Sie hat einfach nur das Problem, dass sie die Leistung nicht wegbringt, wegen dem fehlenden Durchfluss dort. Also, das heisst natürlich, das Gebäude ist ja meistens in Nacht, braucht es am meisten Energie, durch den Tag weniger. Wir können natürlich durch die Gebäudemasse, die Speichermasse, sagen aber immer auch, das ist ein sehr guter Gratisspeicher, können die natürlich nutzen. Dann müsste aber ein bisschen etwas dafür tun, weil das eben dort dann zur Raumregulierungsfendel würde ich öffnen, wenn die Sonne ist, durch den Tag. Und dort kann ich auch massiv viel mehr Energie speichern. Das hat übrigens schon die Fachschule Nordwestschweiz, der Zock, das ist ein ganz bekannter Mann, der hat das schon untersucht und hat festgestellt, dass man einfach mit fast keinem Effizienzverlust einfach viel die höhere Energiespeicherung kann herbringen kann über die Masse. Aber das ist natürlich komfortüberwacht, raumüberwacht, weil es ist die Gefahr, dass es zu warm wird oder zu kalt ist. Also, das sind das System, aber dann eben nicht mehr einfach nur automatisch läuft. Das ist natürlich nicht das Massenprodukt, oder? Da muss man da ein bisschen genau heranschauen.
Also das heisst, du müsstest eigentlich, wenn du das machen willst, seriös, müsstest du eigentlich auch die Raumregulierung entsprechend bauen, dass die über den Energiemanager oder Befehl bekommt, so jetzt tun wir einmal das Haus warm machen. Ja. Und dann tut man 2-3 Grad überheizen und mit dem eigentlich viel Energie ins Haus reinbringen.
Genau. Das heisst, ich kann eigentlich nur mit Bodenheizung zum Beispiel nur um 2 Grad lüpfen, weil der Raum ist ja nicht, es passiert ja nicht so, dass es schnell zu warm wird, ausser die ja viel Glasanteil, kann ich eigentlich mit nur 2 Grad massiv mehr Energie speichern, als wenn ich jetzt einen Speicher auf 80 Grad hochheizen oder?
Kann ich die Effizienz kaputt machen, oder?
Ein Speicher auf hohe Temperatur hochbringen, ist natürlich für eine Wärmepumpe ineffizient. Jedes Grad, das ich höher hoch heizen kann, sinkt die Effizienz natürlich. Und der Kompressor leidet dort. Das heisst, man kann ein bisschen lüpfen, auch wenn halt ein bisschen Verlust da ist, aber natürlich nicht allzu viel. Nicht, dass das mal plötzlich die Verluste so hoch sind, dass eigentlich der Vorteil vom Eigenverbrauch wieder zunichte gemacht wird, oder? Das ist eigentlich so ein bisschen die Devise.
Und dann sollte es ja dann auch noch Heizbedarf geben überhaupt. Also wenn ich das Ganze im Juli mache, dann bringt das alles nichts, weil ich ja gar nicht heizen
will. Das ist ja so. Darum ist eigentlich gesehen, der Altbau mit Bodenheizung, eigentlich ein Haus, das in der Übergangszeit noch sehr viel Wärmebedarf oder mehr Wärmebedarf hat, ist natürlich das Potenzial um einiges höher als in einem Neubau, weil der die Spanne zwischen Heizgrenzen als Abstell auf Sommerbetrieb und im Winter, wo ich zu wenig Solarstrom habe, ist natürlich bei einem Neubau ist natürlich ein bisschen schneller, das fällt dort. Oder? Darum ist eigentlich Altbau mit Bodenheizung sehr gut und da kann ich wirklich den Speicher nutzen. Was zum Thema Speicheranbau noch ist, viele sagen, ich würde noch gerne einen grösseren Speicher, oder? Dann muss man aber zuerst, wenn man sich für so etwas entscheiden würde, mehr Speicher heisst mehr Platz, das ist grundsätzlich mal gut. Aber wenn ich jetzt mal plötzlich in einem Jahr ein Elektroauto habe, ist natürlich logischerweise das bevorzugt. Ja, da geht der Strom ins Auto und dann habe ich zwar einen Speicher, der viel zu gross ist, der mehr Verluste hat und eigentlich für nichts da ist, oder eigentlich zu wenig genutzt werden. Ja. Also man muss eigentlich so ein bisschen in einem Konzept schauen, wie viel Strom, Solarstrom habe ich, wie viel Leistung habe ich, wie viel Verbrauch habe ich, wie viel Warmwasser, wie viel Elektromobilität, wie viel Zukunft, einfach, dass es ein bisschen stimmig ist, so lang. Und nicht einfach nur sagt, ja, möglichst grosse Batterie, möglichst grosse Speicher, aber nur eine kleine PV-Anlage. Ja, wenn nichts kommt, dann kommt nichts, oder? Ich muss auch immer, das Verhältnis muss einfach auch ein bisschen stimmen dort, oder?
Gut, was ich etwa noch antreffe, ist ja so die Erwartung, dass man jetzt zu einer Wärmepumpe noch einen Pufferspeicher installiert, dass man dann da quasi am Nachmittag mit Solarstrom den Pufferspeicher laden und dann hat man bis am nächsten Mittag genug Wärme, dass man nie mehr die Wärmepumpe anlassen muss. Das ist halt auch so ein bisschen eine Illusion, weil der Puffer ja dann meistens nicht mehr als 2 Stunden lenkt oder vielleicht nicht einmal 2 Stunden.
Das ist ja so, ein Speicher, der in dem Sinne nur 3-4 Grad oder 5 Grad hochgeladen wird, das ist eigentlich ein Schluck Tee. Das ist einfach relativ schnell ist der wieder leer dort. Das ist ja so. Darum ist eigentlich Gebäudemasse viel der besser oder wertvoller Speicher in dem Sinn. Oder?
Ja.
Aber das ist ein bisschen halt schwieriger zu bedienen, für zu optimieren.
Was sagst du zu Batteriespeicher? Also ich erzähle immer, ich würde, wenn ich einen Speicher installieren muss, weil ich Photovoltaikstrom nutzen will, also muss, ich muss überhaupt nicht, aber ich will jetzt einen Puffer installieren, kann ich die Wahl zwischen einem Wasserspeicher und einem Batteriespeicher, wo ich Strom direkt speichere. Ich sage immer, ich würde das Geld in Batteriespeicher investieren, weil ich das im Sommer auch nutzen kann. Im Gegensatz zu einem Puffer von Heizung, wo ich im Sommer keinen Wert habe. Also ich habe keinen Nutzen aus dem, wo ich schlicht nicht heizen
will. Das ist so. Batteriespeicher ist auch sehr günstig geworden. Die Preise sind etwa um die Hälfte gefallen. Und beim Batteriespeicher habe ich so ein bisschen die Philosophie. Zuerst mal den Verbrauch reduzieren, die Effizienz hochhalten und dann schauen, was habe ich für Verbraucher. Und dann aber Batteriespeicher nur so gross dimensionieren, wie auch wirklich nötig ist in dem Sinne. Mhm. Irgendwie noch mehr Speicher ist irgendwann, ist dann auch die Wirtschaftlichkeit und die Sinnhaftigkeit auch nicht mehr so gewährleistet. Das heisst, meistens tut man ein bisschen schauen, was habe ich für einen Nachtbezug, wie viel Stromverbrauch habe ich im Sommer zum Beispiel über Nacht dort, einfach die richtige Grösse. Aber oft ist es so, ist wirklich eine beste Lösung, mit der Wärmepumpe möglichst tief bleiben, möglichst effizient und dafür einen Batteriespeicher zu ergänzen.
Genau.
Ja. Aber wie ein Batteriespeicher sieht, Mobilität, würde ich sagen, dann manchmal statt der Batteriespeicher lieber ein Elektroauto halten, wenn es auf dem Plan ist. Nicht, dass ich dann zuletzt alle Energie im Auto habe, die Batterie bleibt lang wieder leer oder kann nicht gefüllt werden. Im Sommer ist sie eben gefüllt und im Winter bringen sie nicht zu voll. Also es ist so ein bisschen die richtige Dimensionierung. Es ist ja Vater beim Boiler, beim Speicher, bei Leistung, bei Batteriegröße, Dimensionierung passend zur Gesamtsystem ist steht entscheidend.
Ja. Oder wenn du von Effizienz redest, das ist ja unser tägliches Thema. Also wir erzählen ja den lieblangen Tag, erzählen wir, wenn es um Effizienz geht, dann nehmen wir am liebsten eine Sondenwärmepumpe und nicht eine Luft. Aber genau dann, wenn wir keinen Strom haben, das ist jetzt gerade um die Jahreszeit, Jänner zum Beispiel, haben wir viel zu wenig Strom, dass wir überhaupt eine Batterie laden können. Oder? Also wenn wir das bisschen Strom, das vom Dach kommt, effizient nutzen wollen, dann brauchen wir ja im besten Fall eine Sondenwärmepumpe. Das würdest du unterschreiben?
Hundertprozentig, ja. Oft ist es so, wenn brauche ich am meisten Strom im Winter, wo ich am wenigsten Solarstrom habe, dann sagt jemand, ja, ich will lieber nur eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, aus Kostengründen natürlich, verstehe ich auch. Dann sagt man, okay, ich will sparen bei Wärmezeugen, aber du dann früher einen Batteriespeicher reichen. Dann würde ich es eher umkehren und sagen, lieber Erdsondenwärmepumpe. Dort habe ich die höchste Effizienz. In der Zeit, wo man die Sonne nicht kommt, also in Effizienz investieren, ist die beste Lösung als noch mehr Batteriespeicher.
Ja, das sehe ich genau gleich. Und da bin ich froh, dass du das auch so siehst. Ja. Also wenn du jetzt bei dir daheim, du hast jetzt eine Ölheizung und du hast ein Ziegeldach und du hast ein gutes Haus, das ist noch nicht super, aber es ist gut, was würdest du machen?
Also ich würde sicher von Erdsonde gehen, ja. Ich habe das bei mir auch so gemacht, ich habe ein sehr altes Haus, Jahrgang 66 und tue dann die Heizung bedienen mit Radiatoren natürlich, sehr hohe Effizienz und PV einfach ergänzen.
Hast du einen Batteriespeicher noch?
Nein, habe ich nicht. Weil ich zuerst gesehen habe, ich habe jetzt einen thermischen Speicher natürlich gemacht, einen speziellen Schichtspeicher mit weniger Verlusten. Und ich habe eins, respektive zwei Elektroautos. Das heisst, ich habe natürlich sehr viel Verbraucher dort. Der Batteriespeicher
bringt dir
fast nicht mehr so viel. Ja. Also, das würde sich jetzt in meinem Fall nicht denken, weil ich habe ein altes Haus mit genügend Verbrauch in dem Sinn, aber sehr effizient, ja.
Rico, was machst du, wenn du kannst auslesen?
Definitiv die Erdsonde, definitiv Inverter, Batteriespeicher. Ich würde hier lieber grosszügig den Batteriespeicher auslegen, weil ich sage mal, vom Ende März bis Anfang Oktober bist du 100% autark.
Das sehe ich auch so. Also, die Bedingung ist, dass du die Batterie überhaupt mal vollbringst, aber im Sommer ist es klar, kein Problem. Und je grösser er ist, desto weniger bringst du noch voll im Winter, aber irgendeine vernünftige Zwischengrösse ist sicher nicht schlecht. Ja.
Aber du musst natürlich auch die nötige PV-Leistung haben, oder?
Das ist so.
Das ist auch abhängig wirklich von dem, oder?
Obwohl die Leistung ist nicht primär mal so wichtig in dieser Jahreszeit. Es ist mehr, dass überhaupt mal die Sonne scheint oder beziehungsweise, dass der Nebel nicht da ist.
Und kein Schnee liegt.
Ja, kein Schnee liegt, ja. Also ich sage jetzt, oder, wenn du 10, 12 Kilowatt Peak auf dem Dach hast, wenn das 2-3 Stunden ein bisschen anständig drauf scheint, dann hast du relativ einen schönen Ertrag, wo du in dieser Zeit kannst speichern, wo du dann auch relativ lang durch die Nacht durch kannst brauchen.
Du hast noch etwas vorhin gesagt, wegen der Batteriespeicher möglichst gross. Oder bis jetzt ist es ja so, dass immer der Speicher nur mehr füllen, leeren, als Energiespeicher darf fungieren. Jetzt ist es natürlich so, dass immer mehr die Energieversorger natürlich da Leistungspreise haben, variable Strompreise. Wir haben es vorhin gesehen, im dynamischen Preis, im Deutschen ist es gang und gäbe. Bei uns sind jetzt die Ersten, die das natürlich jetzt auch einführen. Das heisst, Netzbetreiber haben irgendwann mal das Problem, zu viel oder zu wenig Strom. Und dann kann ich natürlich nicht mal plötzlich eine Batterie intelligent verladen und nicht nur viel leeren, sondern gezielt für Hochpreissegmente. Zum Beispiel am Abend, wenn der Börsenpreis mal plötzlich ansteigen würde, kann ich dann die Zeit überbrücken dort. Dann kann natürlich, dass mal plötzlich ein Batteriespeicher auch ganz andere Funktionen haben, als einfach nur Energiespeicher. Und das ist ja vielleicht eben auch dort, wie ich es vorhin gesehen habe, beim Speicher, ich brauche Platz für die Energie. Wenn ich einen Speicher etwas grösser mache und eine Batterie, habe ich natürlich mehr Flexibilität. Ja. Oder? Und die Leute, die Stromtarife oder die Leistungstarife, die neuen Preismodelle, die da jetzt immer mehr kommen, dort, weil profitieren, ist natürlich gut, wenn man flexibel ist und Platz hat mit der Energie. Das heisst, genügend Energie im Auto, wenn ich das kann laden, oder in der Batterie oder in der Heizung. Das ist dann wichtig, oder? Sag es mal, wenn ich einen Boiler zum Beispiel habe, der ist nur 300 Liter, dann bringe ich halt dort eine begrenzte Menge rein. Aber dann muss ich ihm zur Nacht wieder nachladen. Und dann bin ich einfach nicht so flexibel, oder?
Darum ist von all die, die einen Öltank-Raum haben, die haben Platz für einen grossen Batteriespeicher.
Also, ich glaube, wir sind uns recht einig, dass wir, wenn wir von Effizienz reden, in Kombination mit Photovoltaik oder auch nicht Photovoltaik, spielt eigentlich gar keine Rolle. Die Effizienz ist der Punkt, wo ich bin auch 100% sicher, dass das in Zukunft noch viel, viel wichtiger wird als heute, weil wir ja absehbar im Winter wenig Strom werden haben. Mhm. Also das ist nicht, erwartet es da nicht, dass wir jetzt plötzlich zu viel Strom bekommen im Winter. Ergo sind wir angewiesen darauf, dass wir möglichst so haushälterisch umgehen mit dem bisschen Strom, den wir haben. Und das ist und bleibt die Erdsondenwärmepumpe.
Definitiv, das ist wirklich
definitiv
die höchste Effizienz beim tiefsten Winter. Dort, das ist natürlich immer absolut das Beste, was man irgendwie machen kann. Oder?
Oder schon Speicher, was auch immer. Ob schon ich bin eher für die Batterie.
Ja, das Thema ist sicher im Sommerbetrieb, hast du schon etwas gesehen, Elektroeinsatz oder Wärmepumpe, Gerätli-Frage, oder? Was mache ich effektiv? Oft ist es so, wird natürlich der Kunde gesagt, ja, die doch die Wärmepumpe abstellen, da hat sie weniger Betriebsstunden im Sommer und muss nicht laufen, dadurch lebt sie dann länger. Das ist aus meiner Sicht eigentlich nicht so, weil wenn die Wärmepumpe den ganzen Sommer steht, die Ölschmierung, das Kältemittelöl, es tut sich absetzen, die Ablagerungen sind jüngerinnen, ist das natürlich eher im Herbst, wenn sie wieder anlässt, ist das eher schlecht. Oder? Das heißt, das System ist eigentlich besser, wenn sie irgendwie pro Tag immer ein bisschen zirkuliert, auch wegen der Pumpe, wegen dem Festsitzen dort. Und ist eigentlich das eher besser, die Wärmepumpe geschaltet lassen im Sommer.
Ja, das ist eigentlich etwas, was man immer wieder hört, dass man das Gefühl hat, das wäre gut für die Wärmepumpe, wenn die im Sommer nicht läuft. Wo man das beim Ölkessel ging, so hat gemacht. Aber ich sage das so ging, das ist für die Wärmepumpe kein Vorteil, im Gegenteil. Es ist eigentlich schädlich, wenn sie ein halbes Jahr steht und dann merkt man dann im Oktober, wenn sie wieder davon heizen sollte, dass sie nicht läuft oder ein Problem hat. Das ist dann dort, wenn wir bei uns das Biggetelefon haben oder respektive das Servicetelefon. Und man sollte die wirklich laufen, dass sie regelmässig etwas zu tun hat und mit dem auch ihre Organe bewegt sind. Also das ist wie wenn wir im Frühling auf dem Sofa liegen und dann im Oktober wollen joggen, dann werden wir auch feststellen, dass das nicht funktioniert.
Dazu kommt noch, dass vor allem bei der Propan-Wärmepumpe, bei der aussen aufgestellten, dort ist so eine Heizung drin, wo das Kältemittel immer ein bisschen auf Temperatur halten muss, dass die Schmierung immer gewährleistet ist. Das heisst, da läuft eigentlich im Sommer so ein Verbraucher in Wärmepumpen drin, obschon die Wärmepumpe gar nicht nutzen, weil man eben zuhört, der Elektroeinsatz läuft. Oder? Und darum lohnt sich dort auf jeden Fall die Wärmepumpe zu laufen. Ja. Genau. Was jetzt in diesem Zusammenhang noch haben, jetzt einige Kunden, die Wärmepumpen haben mit Elektroeinsätzen und die auch sehr hoch priorisiert hat. Das heißt, Hauptsache der Strom ist weg, stufenlos oder mehrstufige Elektroeinsätze. Und dann, ein Jahr, zwei später, haben sie dann ein Elektroauto gekauft. Und dann haben sie gemerkt, oh, es braucht jetzt auch noch viel Energie, die Warmwasseraufbereitung durch den Elektroeinsatz. Und dann ist es auch so, dass Leute wirklich für viel Geld den Elektroeinsatz gekauft haben und den dann abgestellt haben und das Warmwasser nur über die Wärmepumpe gemacht haben, weil sie gemerkt haben, dass sie noch mehr Energie für die Batterie oder das Haus oder für das Elektroauto haben. Vor allem bei der Elektromobilität. Das ist noch lustig. Zuerst hat man investiert in so eine Technik und dann stellt man es ab, weil man merkt, Effizienz ist besser. Vor allem in der Übergangszeit, im Winter, wenn wenig Strom ist. Und das ist aber schon noch interessant. Ja, aber es gibt.
Gut, dann wären wir wieder beim Punkt. Elektroeinsätze ansteuern mit Photovoltaik ist eher ein bisschen sekundär gut, oder?
Das ist so. Ich sage einfach den Elektroeinsatz als Zweitwärmeerzeuger. Das heisst, zuerst Wärmepumpe auf ein gesundes Temperaturniveau, wo die Wärmepumpe schafft, wo es Sinn ist, wo man so nicht gegen Stress Und nur erst dann die höheren Temperaturen mit dem Elektroeinsatz noch abdecken, wenn es nötig ist. Also genau. Nur einfach die Temperatur hochtreiben, Hauptsache genau. Es kocht im Boiler drin, so nach dem Motto, das bringt nichts, weil die Verkalkung ist ja auch da. Das heisst, die Effizienz wird ja nicht besser durch
erstens das und zweitens, ich habe noch niemanden gesehen, der im Sommer heiß duschen und baden und der Bedarf ist eigentlich gar nicht da. Das ist genau der Witz. Oder? Du hast dann einen heissen Boiler und du brauchst gar kein Warmwasser oder nicht viel. Und am nächsten Morgen ist der Boiler immer noch heiss, weil man gar kein Wasser gebraucht hat.
Das kommt mir so vor wie bei einer thermischen Solaranlage.
Ja, schon ein bisschen,
Was noch ist, wir haben ja das Systemmodul. Das ist das Systemmodul, brauchen wir ja für die Fördergelder. Und dort ist ja ganz klar drin. Das Systemmodul ist ja mal eingeführt worden für effiziente, bessere, langlebigere Wärmepumpenanlagen. Das hat die Branche so wohl eingeführt dort. Und das heisst, dort sind Anforderungen an die Effizienz. Das heisst, möglichst mit der Wärmepumpe das Warmwasser machen und nicht Elektroeinsatz, oder? Das heisst, dort sind gewisse Vorgaben, die man muss erfüllen, für das Einfüllen. Wenn natürlich dann mal plötzlich eine Photovoltaikanlage dazukommt und man tut dann den Elektroeinsatz früher priorisieren, dass letztendlich nur noch der Elektroeinsatz Warmwasser ist, ist eigentlich gegen die Förderbedingungen vom Systemmodul.
Ja, ist auch gegen die Idee von Wärmepumpe.
Oder? Also es ist natürlich völlig gegen den Pol, den man dort hat, oder? Das heisst, eben die Kombination Wärmepumpe, Elektroeinsatz müssen wir einfach dort besser. Zweite Ergänzung und nicht als Hauptzeugerei. So würde man die Bedingungen von diesem Systemmodul erfüllen.
Also, merci vielmal, Toni, für deine Zeit und für deine interessanten Ausführungen. Ich glaube, das ist nicht nur für uns interessant, das ist für alle interessant, die sich irgendwie in ihrer Form mit diesem Thema beschäftigen. Sei das jetzt ein Anlagenbetreiber, ein Hausbesitzer oder auch unsere Branche natürlich, wo glaube ich, aus den Erkenntnissen, die wir da heute haben gewonnen, das eine oder andere darf rausnehmen. Merci vielmals und gerne ein anderes Mal wieder.
Ja, danke auch vielmals, dass ich hier bei diesem Podcast dabei sein durfte. Ja, merci vielmals.
Gut, merci. Schönen Tag, auf Wiederhören miteinander.